Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Irrsinn des Krieges, der Größenwahn von Despoten und Präsidenten, der Verfolgungswahn der Verschwörungsapostel. Wird die ganze Welt verrückt? Man könnte es meinen, aber natürlich ist der Wahnsinn so alt wie die Menschheit. Und Dichter haben ihn schon früh beschrieben. Ja, manche von ihnen litten selbst unter Wahnvorstellungen. Es lohnt sich also, den Wahnsinn in der Literatur zu betrachten. Und so hat der Freiburger Arbeitskreis Literatur und Psychoanalyse am vergangenen Wochenende eine Tagung dazu ausgerichtet. Dörte Hinrichs ist dabei gewesen und war gepackt von dem Wahn, der aus Büchern spricht.
Wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal.
Wie viel Verrücktheit ist normal? Wo endet die Vernunft und wo beginnt der Wahn? Es kann spannend sein, sich diese Fragen zu stellen, gerade wenn Schriftsteller die Grenzen ausloten. Wenn man als Leserin fasziniert Cervantes Don Quixote in den Wahnsinn folgt oder bei der Lektüre von Thomas Pynchons Gravity's Rainbow von 1973, einer Parabel auf den Zweiten Weltkrieg, fast wahnsinnig wird in diesem postmodernen Labyrinth verwirrender Erzählfäden und Zeitüberschneidungen. Die darin geschilderte Orientierungslosigkeit der Nachkriegszeit lässt sich problemlos auf die Gegenwart übertragen. Und eine Botschaft könnte sein, so die Psychoanalytiker Peter Wasitz und Joachim Küchenhoff in ihrem Einführungsvortrag, sich nicht in Warnsysteme zu flüchten, die unheimliche Gegenwart auszuhalten.
Wir haben ja so gesellschaftliche Verhältnisse im Augenblick, wo man vielleicht zu Recht sagt, das sind verrückte Umstände, also wie die Corona-Pandemie, die einen in so Grenzsituationen gebracht hat, der Krieg und die Aggression gegen die Ukraine. Also auch da hat man den Eindruck, da ist etwas aus der Spur geraten und in dem Sinne auch wirklich verrückt. Also insofern ist dieses Thema des Wahnhaften, ich glaube, ein aktuelles Thema.
Sagt Professor Joachim Küchenhoff, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel. Wie der Größenwahn in einer Gesellschaft, verspricht auch der private Wahn dem bodenlosen Individuum imaginären Halt und eine Entschädigung für die Erbärmlichkeit seiner Ausweglosigkeiten, Kränkungen und Erniedrigungen. Dem Wahnsinn, trotz aller Zerstörungskraft, die ihm auch innewohnt, konnten die WissenschaftlerInnen durchaus Sinn abgewinnen. Denn er kann eine Form sein, schwerste Erfahrungen zu bearbeiten und auch künstlerisch kreatives Potenzial zur Entfaltung bringen. Bis zu einem gewissen Grad ist der Wahn sogar normal.
Ich denke, keiner kommt durch sein Leben, ohne Momente zu haben, Situationen zu haben, in denen er sich völlig verrückt fühlt, mit aller Angst und mit aller Lust, die damit verbunden sein kann. Und gleichzeitig kann man so aber nicht existieren und ist orientiert an der Normalität. Normalität gibt einen Anker, Normalität gibt ein Geländer. Wir wollen alle normal sein. Gleichzeitig sind wir lebendige Wesen mit Begierden, mit Sorgen, auch mit neuen Ideen, mit Wünschen, dass Dinge sich verändern. Und dazu braucht es auch diese Momente des Verrücktseins.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Johannes Döser aus Essen führte als Beispiel den Liebeskummer an. Wer ihn erlebe, habe oft das Gefühl, vorübergehend neben sich zu stehen, die Orientierung oder gar den Boden unter den Füßen zu verlieren.
In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn. Man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.
Wusste Goethe. Sigmund Freud hat zwischen drei Formen des Wahns unterschieden. Dem nächtlichen Traum als Wahn des Normalen, dem kurzen Wahn, den etwa Odysseus angekettet am Schiffsmast beim Passieren der Insel der Sirenen erlebt, und dem chronischen Wahn, der Paranoia mit ihren geistreich ausgesponnenen Absurditäten.
Psychotische Erfahrungen sind Grenzerfahrungen auch in zwischenmenschlichen Begegnungen. Also wenn man jetzt als typisches Wahn erleben die Beeinträchtigungs- oder Verfolgungsidee nimmt, dann ist ja die Grenze zwischen mir und dem anderen flüssig geworden. Also all diese Grenzerfahrungen sind natürlich enorm wichtig. Und die Literatur hat eine ganz andere Möglichkeit, darauf anders, also eben im nicht-klinischen, nicht, das heißt auch nicht bewertenden Kontexten, darauf einzugehen, sondern das erstmal darzustellen, wie unvertraut, wie unheimlich, wie beängstigend es auch ist, aber auch sich einen Reim daraus zu machen, woher das kommt.
Zwischen Himmel- und Höllenfahrt, Zerstörung und Erlösung bewegt sich das Denken des Psychotikers. Das macht ihn schon seit der Antike als literarische Figur für viele Autoren reizvoll. Joachim Küchenhoff?
Also bei Homer, das ist ja schon sehr eindrucksvoll. Also die Gestalt des Ajax, der eine Manie entwickelt und dann in seiner Verblendung, weil er nicht aufhören kann, sozusagen zu rasen gegen die Gegner, die Schafe umbringt und nachher, weil er sich so schämt, sich selber tötet.
Der Dichter Euripides wiederum hat 431 vor Christi in seiner Tragödie Medea die von ihrem Mann Jason verlassene und in den Wahnsinn getriebene dargestellt. Auch wenn die Griechen damals noch gar kein Wort dafür hatten. Professor Juliane Prade-Weiß vom Lehrstuhl für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni München hat die verschiedenen Formen des weiblichen Wahnsinns in der Tragödie analysiert.
Es gibt, je nachdem natürlich, welche historischen Texte man sich anschaut, tolerierbaren, integrierbaren Wahnsinn und solche, der zu weit geht. Und in den griechischen Texten, in der Oristie zum Beispiel, ist tolerierbarer Wahnsinn ist so etwas wie prophetische Besessenheit. Das wird ja auch zumindest literarisch und tatsächlich sozial funktional gemacht. Also es gibt dann Weissagungen und das können natürlich Männer und Frauen. Das ist kein rein weibliches Phänomen. Und ein als nicht mehr tolerierbar dargestellter Wahnsinn ist eben der von Mörderinnen, Gattenmörderinnen wie Klytämnestra oder Medea, die ihre Kinder umbringt.
Was fasziniert gerade so am weiblichen Wahnsinn, dass er Gegenstand so vieler antiker Tragödien oder auch von Shakespeares Dramen ist? Und dass später im 19. Jahrhundert sogenannte Hysterikerinnen als Schauobjekt in der Medizin oder beliebtes Motiv in der Malerei fungieren.
Alles, was exorbitant ist, über das Normale hinausgeht, hat einen Betrachtungswert. Und vor allen Dingen so etwas wie Gattenmörderin oder Kindsmörderin, Medea, Klytämnestra, sind bedrohlich und unheimlich. Und in der Inszenierung, sei die im Theater oder auf dem Bild, gibt es diese Distanz, die sicherstellt, man kann sich diesem Bedrohlichen, diesen absolut sozusagen exorbitanten Emotionen annähern. Man kann es so ein bisschen versuchen zu fühlen, könnte ich den Gatten umbringen? Aber es gibt genug Abstand von der Bühne, vom Gemälde, um klarzumachen, nein, natürlich, das wäre ein Exzess.
Theater und Literatur können auch dem Erkrankten helfen, sich von seinem Leiden zu distanzieren. Das erkannte schon der Arzt und Sozialreformer Johann Christian Reil, der 1808 den Begriff der Psychiatrie einführte. Johannes Döser?
Reil war ein berühmter Psychiater in Halle und hat das Tollhaus, das damalige Irrenhaus, verwandelt in ein modernes Sanatorium. Die hatten zum Beispiel ein Theater auch gehabt. Das war wichtig, dass die Patienten auch Theateraufführungen bekamen. Goethe war bei der Einweihung damals dabei und hat sogar Verse geschrieben zur Einführung.
Reil räumte dem Theater und der Dichtung einen hohen Wert ein für den Genesungsprozess. Und auch die Methode des Psychodramas fand damals schon erste Anwendung. Achim Geisenhans-Lücke, Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Frankfurt am Main, hat den Irrsinn der Deutung von Paranoia bei Kant, Freud und Nabokov untersucht. Besonders eindrucksvoll ist hier die Geschichte des Gerichtspräsidenten Daniel Paul Schreber. Der veröffentlichte 1903 seine Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken.
Das war also jemand, der ein sehr hohes juristisches Amt innehatte. Der ist paranoid erkrankt und eingewiesen worden in die Klinik und hat extreme Wahnvorstellungen gehabt, hat die verschriftlicht und mithilfe dieser Autobiografie sozusagen seine Entlassung aus der Psychiatrie bewirken können, ohne geheilt worden zu sein, und hat in dieser Schrift eigentlich das erste Mal für Freud offensichtlich sozusagen das auf den Punkt gebracht, was die Paranoia eigentlich ausmacht, nämlich eine bestimmte Form der religiösen, sexuell motivierten Fantasie. Und Freud hat diese Schrift gelesen wie ein offenes Buch, sozusagen, aus dem heraus er die Funktionsweise, die Symptombildung der Paranoia eigentlich erklären kann.
Das Problem, das sich Freud damit aber eingekauft habe, so Geisenhans-Lücke, sei, dass er als Deuter dieses Buches in eine extreme Nähe zum Patienten und Autor geriet, den er selber aber nie getroffen hatte. Der Wahnsinn kann, wie etwa im Fall von Schreber, nicht heilbar, aber dennoch beschreibbar und erhellend sein. Fantasie, Scharfsinn und Witz, so eine Essenz der Freiburger Tagung, sind in der Wahnwelt wie in der fiktionalen Welt anzutreffen und schaffen eine Gemeinsamkeit zwischen dem Paranoiker, dem Analytiker und dem Schriftsteller. Ein Sinn, der im Wahn liegen kann, ist die Schaffung einer eigenen kreativen Welt als einzigen Ausweg aus der realen Welt. Adolf Wölfli, ein Zeitgenosse Freuds, ist dafür ein Beispiel. Er war halbwaise, der 1890 wegen versuchter Vergewaltigung im Zuchthaus saß, rückfällig wurde und mit der Diagnose Schizophrenie schließlich 35 Jahre in der psychiatrischen Klinik Waldau bei Bern lebte. Aus dem einstigen Landarbeiter, Bauhandlanger und Totengräber wurde ein Maler, Dichter und Komponist.
Jeder Mensch braucht einen Raum, in dem er existieren kann. Und bei dem Wölfli waren es diese 7 Quadratmeter des Zimmers, das er hatte. Er war ja ein berühmter Künstler schon geworden. Er hatte auch was gegolten in der Anstalt. Er hatte eine Lebensgrundlage, er konnte leben. Aber er brauchte schon seine Produktivität, um sich einigermaßen stabil zu halten.
Beschreibt ihn Johannes Döser. Mit seinen Zeichnungen, Erzählungen und Gedichten habe Wölflis Wahnsinn ein Ventil und eine Verankerung gefunden. Gab er seiner Existenz einen Sinn. Seine Werke wurden später in Paris und 1972 bei der Documenta in Kassel gezeigt. Eine enorme literarische und musikalische Produktivität zeichnet viele Künstler aus, bei denen die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn fließend ist.
Auch Hölderlin hatte dann sein Auskommen, aber irgendetwas ist da innerlich zerbrochen. Die Fähigkeit, diese enorme Spannung eines künstlerischen Prozesses zu halten, das war dann so bei Hölderlin zum Beispiel nicht mehr möglich oder auch bei Robert Schumann nicht mehr. Hölderlin wurde in der Psychiatrie behandelt, in Tübingen, bei Autenried, das war damals eine moderne Psychiatrie. Schumann wurde in Bonn behandelt, in Endenich. Und es war aber auch ein Schutz, weil ein Leben außerhalb der Psychiatrie dann nicht mehr möglich war.
Zuvor hatte sich der Zustand des Komponisten täglich verschlimmert. Clara Schumann schrieb:
Nachts stand Robert immer wieder auf und schrieb ein Thema, welches ihm die Engel vorsangen. Dabei hatte er so viel Klarheit des Geistes, dass er ebenso rührende wie ergreifende Variationen machte.